Das Nurlanden-Hotel lag in der Nähe der Endhaltestelle des Schnellzugs zum Flughafen. Von außen wirkte es schlicht. Fast wie ein Bürogebäude wäre da nicht die protzig vergoldete Drehtür gewesen. Mein erster Eindruck war, eine Ausstellung für zeitgenössische schwedische Innenarchitektur zu betreten. Überall in der Halle standen höchst eigentümliche Sitzmöbel herum, von denen sich kaum zwei ähnelten. Alles war in weiß, hellblau und dunkelbraun gehalten. Auch die Uniformen der Angestellten hinter der Rezeption, die ich mit einiger Mühe im Hintergrund entdeckte. Ein junger Angestellter erkundigte sich nach meinem Namen. »Dr. Forsberg aus Göteborg, richtig?« fragte er, nachdem er in seinem Computer fündig geworden war. Ich nickte säuerlich. »Wenn es da steht...« Er musterte meinen Umhängesack, überhaupt meine ganze, ohne Zweifel nicht standesgemäß wirkende Erscheinung. »Ist das Ihr ganzes Gepäck?« fragte er behutsam. »Ich arbeite in der Entwicklungshilfe«, erwiderte ich ohne großes Nachdenken. »Da lernt man, mit leichtem Gepäck zu reisen.« Er nickte, beeindruckt und besorgt zugleich. »Ach so«, sagte er, während er auf seinen halb im Tresen versenkten Bildschirm starrte. »Sie hätten dann Zimmer Nummer 206 im zweiten Stock.« Er schob mir eine schneeweiße Plastikkarte mit Magnetstreifen hin. »Das ist Ihr Schlüssel.« Eine Kollegin war hinter ihn getreten. Mit spöttischem Lächeln tippte sie auf etwas, das der Bildschirm anzeigte, worauf der Jüngling erschrocken die Luft einsog. »Oh, das hätte ich fast vergessen«, stieß er rot werdend hervor. »Es liegt eine Nachricht für Sie vor.« Mausklick. »Ein Herr, Sorgenvater, bittet Sie doch, Ihr Mobiltelefon einzuschalten.« Sorgenvater. Ich hatte nicht geahnt, dass mein missliebiger Schwager ein so fantasievoller Mensch war. Ich begann die Geschichte mit den Telefonen zu bereuen. »Sonst noch was?«, fragte ich missgelaunt. »Das war alles. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt.« Ich nahm die Schlüsselkarte an mich. »Werden wir sehen«, meinte ich und schlug den Weg zu den Aufzügen ein. Das Zimmer war kleiner, als es meine Zelle gewesen war, dafür aber geradezu unanständig komfortabel eingerichtet. Bett, Schreibtisch, Schränke, Teppich, alles massiv und vom Feinsten. Das Bad war in kühlem Weiß gekachelt und bildete zusammen mit sorgsam gefalteten und gestapelten Handtüchern in den Farben hellblau und dunkelbraun gewissermaßen ein begehbares Firmenlogo. Ich setzte mich aufs Bett, zurrte meine Tasche auf und förderte die Unterlagen zutage, die Hans Olof mir gegeben hatte. Der dickste Stapel Papier war die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Ganz am Anfang stand, wie man es einschaltete. Das tat ich, worauf der Bildschirm einen PIN-Code verlangte. Den wiederum hatte Hans Olof auf den Umschlag des Anleitungsbuches gekritzelt. Ich tippte die vier Ziffern ein und damit schien das Gerät soweit zufrieden zu sein. Versuchsweise drückte ich irgendeinen Knopf, keine Ahnung welchen jedenfalls, begann das Telefon zu wählen. Hans Olof hatte offensichtlich vorsorglich seine eigene Nummer einprogrammiert. Ich hob das Gerät ans Ohr und tatsächlich, ich hörte ihn »Hallo, bist du das, Gunnar?« rufen. »Ja, allerdings«, rief ich und sprang auf. »Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich erklärte ihm, ich könne unmöglich jede Stunde mit ihm telefonieren. So kann ich mich nicht konzentrieren«, sagte ich. »Ja, ich verstehe«, quengelte Hans Olof in meinem Ohr. »Ich wollte nur, du musst mir versprechen, dass du mich informierst, ehe du irgendwas unternimmst. Hörst du? Versprichst du mir das?« »Von mir aus«, sagte ich. »Hör zu, ich muss jetzt ein paar dringende Sachen erledigen. Ich melde mich, ehe ich unseren Freunden den Besuch abstatte, über den wir gesprochen haben.« Ich brachte es, digital hin, verschlüsselt her, nicht fertig, an einem Telefon Klartext zu sprechen. Eingefleischte Gewohnheit eines misstrauischen Menschen. »Gut, soll ich mich melden, falls Christina anruft?« »Im Augenblick unnötig«, meinte ich. »Das müssen wir wahrscheinlich sowieso anders machen. Ich muss mir irgendetwas ausdenken, wie ich unauffällig bei dir vorbeikommen und ein Tonband installieren kann.« »Ein Tonband? Es wäre gut, wenn wir die Gespräche aufnehmen könnten. Aber darüber reden wir ein andermal.« Er klang verschnupft. »Okay, aber du rufst an, ehe du etwas Wichtiges unternimmst.« »Ja, ich rufe an, ehe ich etwas Wichtiges unternehme. Adieu.« Ich packte die nötigsten Utensilien in meine Jacke, versteckte die Tasche unter dem Bett, noch eine Gewohnheit eines misstrauischen Menschen, und ging. Ich musste mir dringend bessere Klamotten besorgen. Zuvor und dringender aber brauchte ich etwas anderes: Informationen. Alles, was ich im Augenblick hatte, war der Name Rütli Farm und den Bericht eines Mannes, der vor Angst zitterte. Nicht gerade viel, wenn es galt, ein bis zwei Leben zu retten. Ich wollte in die Stockholmer Niederlassung eines Konzerns einbrechen, von dem ich im Augenblick nicht mehr wusste als den Namen und dass er Medikamente produzierte. Normalerweise hätte ich für ein solches Unternehmen mindestens 4 Wochen Vorbereitungszeit einkalkuliert, die ich in Bibliotheken, Zeitungsarchiven und vor allem in der Umgebung des Gebäudes zugebracht hätte. Doch diesmal hatte ich nicht einmal eine. Ich war entschlossen, spätestens übermorgen etwas zu tun, das mich für den Rest meiner Tage hinter Gitter bringen würde, falls es schief ging. Ich würde mir alles an Informationen besorgen, was ich bis dahin kriegen konnte.